Herzlich willkommen zum Netzpolitik-Wochenrückblick mit...
Hallo, ich bin Markus.
Markus. Und dem Wetter.
Wir wissen gar nicht, welche Woche diese Woche ist, oder?
Wann hatten wir den letzten gemacht?
Letzte Woche.
Dann haben wir jetzt die KW 32.
Super, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Thema der Woche, die meisten Anfragen, das erste Thema der Woche war Netzneutralität. Für uns sozusagen, für die Medien war es noch eher Google im Kontext mit Street View hier in Deutschland, aber das beurteilen wir jetzt nicht so spannend. Insofern fangen wir mal mit Google und Netzneutralität an. Es gibt ein Abkommen zwischen einem großen Provider, Verizon in den USA, für den WLAN-Markt und Google. Google mit ihren Telefonen bei denen oder so.
Ja, also, erklär doch mal. Wie ich im letzten Podcast schon erklärt habe, das ist alles viel komplexer, als man es so einfach mal erklären kann. Also in den USA versucht die FCC im dritten Anlauf Netzneutralität gesetzlich festzuschreiben. Die FCC ist so vergleichbar mit der Bundesnetzagentur. Und Verizon, der größte Mobilfunkbetreiber in den USA, sonst gibt es da wohl nur noch AT&T, so mehr oder weniger, also T-Mobile scheint es auch noch zu geben, aber keine Ahnung, also das sind die beiden Großen und Verizon ist der größte. Und Google auf der anderen Seite, so der größte Diensteanbieter, eigentlich so auch die größte Figur in der Pro-Netzneutralitätsliga, haben sich gefunden und haben einen Kompromiss abgeschlossen oder einen Kompromiss gefunden, mehr oder weniger mal die Politik unter Druck zu setzen, sich ihrem Kompromiss anzuschließen. Und dieser Kompromiss, den haben sie halt diese Woche vorgestellt, ich glaube, das war am Montag, und er sagt halt, naja, im Festnetz, Internet soll Netzneutralität festgeschrieben werden, im Mobilfunkbereich nicht und alles, was so neue Dienste sind, auch erstmal nicht.
Neue Dienste.
Genau, neue Dienste. Also neue Dienste.
Also auch dann auf Kabel nicht.
Ja, neue Dienste hat man alles so definiert, was irgendwie neu ist. So, ne? Also auch die ganzen Zukunftstechnologien von Telematik über Smart Grid, über keine Ahnung wie, das digitale Krankenhauszimmer. Und im Hintergrund hören wir wieder unseren Hof, wo jemand irgendwelche Paletten langschiebt. Das ist so mehr oder weniger verkündet worden. Gestern ist er nochmal netter Google nachgeprescht und hat dann nochmal erklärt, sie wären ja doch noch die Guten, das wäre halt nur ein Kompromiss. Sie hätten irgendwie irgendwas zustimmen müssen, um irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, und jetzt gibt's halt eine ganze Menge Analysen dazu. Eine Analyse ist so, dass Verizon, also in den USA ist der Handymarkt halt so, es gibt halt mehr oder weniger nur AT&T und Verizon. In Deutschland haben wir wenigstens so noch 4 Anbieter. Da hat man eigentlich mehr oder weniger nur 2. Und AT&T ist das Unternehmen mit dem iPhone und Verizon ist das Unternehmen mit dem Android. So kann man sich halt vorstellen, warum Google so ein Interesse hatte, sich mit Verizon irgendwie zu einigen, weil die wollen halt auf den Zukunftsmarkt Mobilfunk und man kann halt so in der Technologiefolgeabschätzung auch irgendwie klar sehen, mobiles Internet wird mittelfristig das Festnetzinternet wahrscheinlich überholen.
Naja, weiß ich nicht. Also man braucht immer noch das Kabel. Die Frage ist, wie dann die letzte Meile ist, ob das dann UMTS oder WLAN ist. Also ja, jetzt wird es immer mehr auf UMTS gerade gehen mit diesem ganzen iPhone-Hype. Aber was wir da in 5 Jahren haben, ich wage da keine Prognosen abzugeben.
Ja. Naja, aber also man... es gibt so ein Buch von Nicolas Negroponte, Being Digital, aus dem Jahr 1997. Da hat er schon vorausgesagt, dass irgendwie in Zukunft irgendwie mehr über mehr über Funk als über Netz kommen wird. Eigentlich so ein ganz interessantes Buch. Also na gut, nicht alles ist eingetreten, was er 97 verkündet hat. Er war auch ein großer Fan der Laserdisc. Die habe ich noch nie lebendig gesehen. Aber ja, die war ganz groß, genau. Also ja, wie so eine Vinylschallplatte, nur in Gold.
Silber.
Oder Silber. Ja, ich erinnere mich gar nicht mehr. Ja, aber also man kann halt schon irgendwie mit dem Internet der Dinge und was es da alles so gibt, klar kennen. Also mobiles Internet wird schon in der Zukunft eine größere Bedeutung haben.
Na klar. Ja.
Ja, und jetzt hat das natürlich dazu geführt, dass in Deutschland auch die Diskussion erstmal so ein bisschen weiter gestartet ist. Also ich weiß ja gar nicht, wie lange wir schon über Netzneutralität schreiben bei Netzpolitik. Hat keinen interessiert. Im vergangenen Jahr ist im Rahmen des Telekom-Pakets auf internationaler, also auf europäischer Ebene die Netzneutralität leider nicht so definiert worden, wie wir es vorhatten. Das Telekom-Paket, treue Leser wissen es, haben wir sehr stark verfolgt, weil es den europäischen Rechtsrahmen für ja die digitale Gesellschaft in den nächsten Jahren definiert hat. Und in der ersten Lesung, also quasi die Halbzeit, gab es noch ein strenges Bekenntnis zur Netzneutralität. Das hat dann dazu geführt, dass halt auf einmal AT&T auf der europäischen Lobby-Ebene auftauchte mit massiv Ressourcen, die gerade in den USA kleine Probleme hatten, weil Obama ins Amt gekommen ist als strenger Befürworter von Netzneutralität und halt dachten, jetzt müssen wir mal verhindern, dass in Europa auch irgendwie so ähnliche Sachen passieren. Und AT&T hat halt im Rahmen des Telekom-Pakets so die ganzen Telcos hinter sich versammelt und hat es halt geschafft, dass halt im Rahmen des Telekom-Paketes diese starke Bekenntnis für Netzneutralität aufgehoben wurde in der zweiten Lesung, also letztendliche Beschluss wurde das dann alles auf die Nationalstaaten abgeschoben. Mit anderen Worten, im Rahmen der Implementation des Telekom-Paketes, was sich unter anderem in der Neureform des Telekommunikationsgesetzes wiederfinden wird, was so die nächsten 1 bis 2 Jahre im Bundestag diskutiert wird, wird halt die Entscheidung kommen, wie wollen wir mit Netzneutralität umgehen. Das als Hintergrund zu halt dieser Debatte, die halt medial so ein bisschen so diese Woche gestartet ist. Also auf einmal gab es so ganz viele Anfragen von Journalisten, denen das mal zu erklären. Und ihr könnt es schon hören, es ist gar nicht so einfach, diese ganze komplexe Debatte so einfach mal runterzubrechen. Mhm. Netzneutralität hat verschiedenste Ebenen. Wir haben in verschiedensten Netzpolitik-Podcasts mit Experten darüber geredet und es ist halt nicht so einfach, das Ganze zu erklären. Naja, auf jeden Fall, diese Woche sind noch ein paar andere Sachen passiert. Aus Reihen der Grünen und der SPD gab es dann eine Petition zu Pro-Netzneutralität oder die pro-netzneutralität.de. Da haben die auch erstmal einen Text rumgeschickt. Da haben wir ihnen auch erstmal den Text zurückgeschickt mit dem Kommentar, ihr solltet den mal dringend überarbeiten, weil eure Argumentation oder was ihr unter Netzneutralität versteht, ist so ein bisschen wirr. Das haben sie dann glücklicherweise auch aufgrund unserer Hinweise gemacht. Mhm. Und diese Petition ist jetzt schon von, ich glaube, 7000 Menschen unterzeichnet worden und fordert halt einen gesetzlichen Rahmen für Netzneutralität. Ja, was ist noch passiert? Ja, die Telcos melden sich alle zu Wort und sagen, ja, wir wollen aber weniger Netzneutralität. Da gibt's ja die unterschiedlichsten Unternehmen, eigentlich auch nicht so viele. Und die unterschiedlichsten Verbände, die haben, das sind ja einige vom VATM über den Verband der Kabelnetzbetreiber bis, keine Ahnung wie, Bitkom und Co. Und ja, das war so die Debatte rund um Netzneutralität.
Für diese Woche.
Ja, ich könnte jetzt noch viel mehr dazu erzählen, aber
wir haben auch noch ein paar
Podcasts
bestimmt vor uns.
Gerade so mein Aufstehrhythmus auf früh verlegt und ich bin noch ein bisschen gejetlaggt.
Ah, böse. Ja, machen wir mal weiter mit Google-relevanten Themen. Und zwar wurdest du ja eigentlich noch häufiger diese Woche angerufen von Pressevertretern zum Thema Google Street View.
Ja, die meisten haben mich auch abgelehnt. Also Street View ist eigentlich eine der komischsten Debatten, die ich in den letzten Jahren erlebt habe. Wenn man sich so Google anschaut, kann man ja viel Kritik an Google haben. Aber so Street View ist so einer der wenigen Sachen, wo ich denke so, naja, also man könnte sich auch besser über die anderen Sachen aufregen. Aber ja,
wie immer.
Street View ist halt was, der deutsche Kleinbürger hat was Greifbares vor sich. Also vor allen Dingen die Menschen, die überhaupt nicht im Internet aktiv sind, die haben auf einmal so ein diffuses Unbehagen vor großen amerikanischen Konzernen. Sollte man immer haben. Und auf der anderen Seite vor so dieser maschinellen Verarbeitung von lauter Daten und so weiter. Und auf einmal haben sie was Plastisches so. Ne? Ihre Hausfassade steht im Internet. Und jeder denkt wahrscheinlich dran, dass er gerade irgendwie in Leinenripp-Unterwäsche irgendwie im Garten stand, als so ein Google Street View Auto vorbeikam und dass das halt die nächsten paar Jahre im Auto im Internet steht und dass vielleicht auch Einbrecher irgendwie gucken könnten, was man so im Haus hat.
Ja, ja, und Menschen sogar teilweise in der deutschen Politik im Bundestag tätig glauben, dass man darin erkennen könne, dass ob jemand zu Hause ist und so.
Ja, also ich habe mir aber auch heute mal Google Street View in den Niederlanden angeschaut. Also ich konnte halt tatsächlich irgendwie bei ein paar Fenstern so reinschauen und sah halt irgendwie so einen Fernseher und so.
Ja, nee, aber also ob jetzt jemand zu Hause ist.
Achso, ob jetzt jemand zu Hause ist.
Ja, live, ja, ja. Live.
Naja, auf jeden Fall, man kennt das ja so, diese mehr medialen Mechanismen, wenn so eine Debatte aufkocht und dann vor allen Dingen die Bild-Zeitung ist bekannt dafür, irgendwie alle Leute anzurufen und zu fragen, sind sie jetzt dafür oder sind sie jetzt dagegen? Sehr beliebt im Sommerloch. Da werden dann halt irgendwie die ganzen Hinterbänkler im Bundestag und so weiter durchtelefoniert, ob sie jetzt irgendwie Widerspruch einlegen oder sonst irgendwie. Und ja, so ist das halt diese Woche alles so gekommen, als Google angekündigt hat, in 20 Städten dieses Jahr noch zu starten.
Was haben sie letztes Jahr auch schon gesagt.
Ja, aber das war also eigentlich aus Sicht von Google, die haben das halt gedacht, so super Sommerloch, die Aigner irgendwie als größte populistische Gegnerin ist jetzt gerade irgendwie in Sommerferien und der Rest ist irgendwie auch in Sommerferien, das können wir es mal irgendwie verkünden, aber es ist dann doch irgendwie so ein bisschen über sie so zusammengebrochen, weil sonst ja nichts passiert ist und deswegen.
Wobei es eh unüblich für Google ist, ja vorher anzukündigen. Okay, sie haben ja auch kein Datum genannt, aber na gut.
Ja, auf jeden Fall soll das halt kommen. Wollen verschiedene Leute klagen. Die lustigste Mail bekam ich irgendwie vor einer Stunde von einem einer Anwaltskanzlei. Man muss sie nicht nennen, man muss ihnen jetzt auch nicht Aufmerksamkeit dafür geben. Die wollen halt klagen wegen sie halten das Vorgehen für nicht rechtmäßig, weil die angekündigten Kamerafahrten einen Versuch darstellen, Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung stückchenweise auszuhebeln. Und Höhepunkt dieser Pressemitteilung ist, es fehle überdies an einer gesetzlichen Grundlage und einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion über die geplante Form der Datenerhebung. Also da fragt man sich natürlich so, haben die Rechtsanwälte diese Woche irgendwie keine Zeitung gelesen, kein Fernseher eingeschaltet? Also wenn eins nicht fehlt, dann ist es eine gesamtgesellschaftliche Diskussion.
Gut, wobei man die natürlich auch vielleicht jetzt nochmal als Quintessenz auch wirklich die Fragestellung hochheben kann, darf eine einzelne Körperschaft und jetzt nicht die Millionen Touristen, die wir in Berlin jedes Jahr haben, systematisch Fotos, Daten erheben und dann zentral aus einer Hand anbieten. Also Dinge, die sind erlaubt so. Jeder darf irgendwie rumgehen und fotografieren und das online stellen. Sobald sie Qualität hat, jeden Bürger irgendwie zu erfassen. Ja gut.
Das ist auch noch eine Sache, die halt auch noch ausdiskutiert werden muss. Es gibt halt diejenigen, die sagen, das ist jetzt alles eine industrielle Erhebung. Andere sagen, ja, aber das haben andere schon vorher gemacht, die hieß nur nicht Google.
Ja gut, aber man kann ja auch einfach sagen, ne, CDU-Politiker fragen, wo ist die Liste aller Deutschen? Die gibt es in diesem Land nicht. Ja, das nennt sich Föderalismus und hat man irgendwie aufgrund von Datenproblemen, die man vorher mal in diesem Land hatte, extra so beim Design des Staates überlegt, dass auch Unternehmen solche Listen nicht führen dürften oder irgendwie immer dezentral irgendwie auf Bundeslandsebene oder so. Und wir Adresshandel und dass auch eine solche Kartei halt eben nicht von einem Unternehmen groß aufgebaut werden kann. Aber wenn das System so ist, dass alle Kunden bei der Deutschen Telekom sind, ja, dann gut, das ist die Frage, wie die Telekom arbeiten muss. Und,
ja, auf jeden Fall habe ich da keine abschließende Meinung. Eigentlich ist so ein System ja ganz praktisch. Ich kann halt die Sorgen auch verstehen. Also wer da sich sorgt, soll halt Widerspruch einlegen.
Ein klassisches Dilemma mit Exit-Optionen, das kann man doch mal so abfassen. Gehen wir weiter zu einer Buchvorstellung. Internet Architecture and Archivation.
Ja.
Das ist groß und schwarz und schwer und hat ein Hardcover.
Genau, das ist eigentlich das Buch, auf das ich lange gewartet habe. Das Buch Internet Architecture and Innovation hat Innovation. Barbara van Schewick geschrieben. Barbara van Schewick ist zugleich Informatikerin und Rechtswissenschaftlerin, hat hier an der TU Berlin ihre Doktorarbeit über das Thema End-to-End-Prinzip und Netzneutralität geschrieben. und ist jetzt Direktorin des, wie nennt sich das, Stanford Law School, Center for Internet and Society an der Stanford Law School. Mhm. Quasi so die Nachfolgerin von Lessig dort. Und das dürfte wohl das Standardwerk zu Netzneutralität werden. Also hat 580 Seiten, ist vorgestern bei mir angekommen. Ich habe es noch nicht durchgelesen, weil ist halt Englisch und ist jetzt auch nicht so ganz einfache Sprache, aber auch nicht ganz komplex wie ein wissenschaftlicher Text. Und man sollte sich von 580 Seiten nicht verunsichern lassen, weil eigentlich sind es nur 400 Seiten, der Rest sind Fußnoten. Und Wetter macht gerade mal Telefon aus. Ja, und Barbara van Schewick erforscht halt seit vielen Jahren Netzneutralität, beziehungsweise was sind die Rahmenbedingungen in der Architektur für ein offenes Internet und was hat das Internet so groß gemacht, was hat diesen Innovationsraum so groß gemacht und warum sollten wir halt diese Architektur so verteidigen gegenüber wünschenswerte Eingriffe von Seiten der Providern, also wünschenswert im Sinne von, die Provider würden da gern mehr Kontrolle drüber gewinnen, was halt zum Nachteil von allen führen würde, außer den Providern und dann vielleicht letztendlich auch den Providern. Naja, auf jeden Fall das Spannende an Barbara van Schewicks Arbeiten ist, dass sie einerseits Informatikerin ist, andererseits Rechtswissenschaftlerin, also Juristin. Also quasi beide wichtigen Seiten in dieser Debatte miteinander verknüpft. Normalerweise sind alle Leute Techies oder Juristen und verstehen einerseits die anderen nicht. Und dass sie halt erstmalig so ein richtiges wissenschaftliches, aber auch nicht ganz so wissenschaftlich wie andere Werke Buch verfasst hat, wo sie halt diese einzelnen Disziplinen miteinander verknüpft und auch eine wirtschaftliche Perspektive auf diesen Innovationsraum Internet einbringt und auch diese Pattern anhand von vielen erfolgreichen Geschäftsmodellen, die das Internet hervorgebracht hat, untersucht und halt ein Plädoyer dafür hält, dass man halt die Netzneutralität und dieses Grundprinzip des offenen Internets unbedingt erhalten müsste, um Wohlstand für alle irgendwie besser zu gewährleisten.
Das ist doch schön, dass es das genau gibt.
Gibt's für 37 Euro bei Amazon
erschienen im
bei MIT Press. Man kann es auch für $32 bei Amazon.com holen. Dann kostet es, glaube ich, noch mehr.
Weniger Euro.
Ja, dann dauert es aber länger mit der Verschickung und man muss wahrscheinlich noch zum Zoll, wenn man Pech hat und so weiter.
Gibt kein PDF.
Es gibt es auch bei Google Books lustigerweise. Also ich habe es bei Google Books gefunden und ich habe mal einfach so weiter vorgeblättert und irgendwie die ersten 20, 30 Seiten konnte ich mal weiter vorblättern. Aber ja, man muss es mal lesen. Ich habe es leider halt, wie gesagt, ist halt Englisch, ist halt nicht, man muss sich konzentrieren. Also ich muss mich konzentrieren, wenn ich halt solche Texte auf Englisch lese, die halt sehr komplex teilweise sind, sehr viele Fachbegriffe. Aber ich glaube, es lohnt sich. Und also ich kenne Barbara schon ein bisschen und ich habe lange darauf gewartet, dass das Buch endlich fertig ist, weil ich mich letztes Jahr mal längere Zeit mit ihr darüber unterhalten habe. Und hoffentlich kommt sie auch zur nächsten Republika, weil dieses Jahr hat sie das Buch fertiggestellt und konnte nicht kommen.
Ja, super. Wir freuen uns und fragen uns.
Ich höre nichts.
Ach so, Gott, die MP2s kann der nicht im Preview öffnen. Ach, hast du extra schon den Kanal aufgedreht?
Jetzt hast du so ein tolles, großes Mischpult und klappt es noch nicht.
Ich brauche ein Nippelboard für Jingles und so, ne? Und was macht eigentlich die Piratenpartei?
Ja, super. Herzlichen Glückwunsch, Piratenpartei. Liquid Feedback ist da.
Super.
Ich habe eine Wette verloren.
Um was? Wie viel hast du gewettet?
Ja, zum Glück hat keiner die Wette irgendwie angenommen. Ich hatte ja gewettet, dass sie es nicht schaffen, innerhalb von 2 Wochen Liquid Feedback an den Start zu bringen. Aber sie haben dann doch noch irgendwie aufgrund irgendwie all des öffentlichen Protests und so weiter einen Kompromiss gefunden, dass jetzt nur Parteimitglieder den Datenbankdump herunterladen können. Ah. Bin ich mal gespannt, wann er das erste Mal bei BitTorrent auftaucht. Weil Piratenpartei diskutiert auch gleichzeitig noch darüber, irgendwie WikiLeaks und Leaken und so weiter zu unterstützen. Ja, auf jeden Fall sind wir gespannt auf die Erfahrungen, die die Piratenpartei mit Liquid Feedback sammelt.
Die Datenschutzprobleme sind gelöst. Wir machen das alles mit WikiLeaks.
ja.
Ja, das ist doch echt sympathisch.
Genau. Scheiße. Ja, vielleicht schafft es die Piratenpartei ja jetzt auch mal mit Liquid Feedback mal ein bisschen innerlich zu arbeiten und mal sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern auch mal irgendwie ein bisschen sich mit Netzpolitik zu beschäftigen.
Okay, ja. Gut, dann freuen wir uns für die Piratenpartei und seit heute 13.37 Uhr werden die Einladungen verschickt. Es kann bis zu 3-4 Tage dauern, weil sie, also auch eine sehr schöne Eigenschaft, gemerkt haben, dass es die Geschichte, die Erfahrung gezeigt hat, dass wenn man alle Einladungen für ein neues System auf einmal rausschickt, das System ziemlich schnell in den Knien ist. Deswegen gehen die jetzt erstmal schubweise raus. Es gibt einen Gastzugang, da kann man auf jeden Fall als unbeteiligtes Mitglied der Piraten, also als normaler Bürger, nicht Mitglied der Piratenpartei, zuschauen, was die da so machen.
Genau, aber man sieht nicht, wer was gemacht hat. Das ist so die große Neuerung.
Ich habe noch nicht drauf geschaut. Ich habe erst um 13.30 Uhr schon drauf geschaut. Da konnte man natürlich noch nichts sehen. So, die ZDF, Öffentlich-Rechtliche, haben eine Studie zur Nutzung des Internets in Deutschland durch Deutsche gemacht. Aber diesmal nicht nur wie in den letzten Jahren durch Deutsche, sondern auch durch
Alle hier Lebenden. Naja, also die ARD-ZDF-Online-Studie ist eigentlich so die größte oder die renommierteste Online-Studie in Deutschland, gibt es seit 97 und da befragen die immer Menschen in diesem Jahr, gar nicht so viele, also knapp 2000 Menschen, wie sie das Netz nutzen und erheben dann so statistische Daten und da kommt halt raus so 49 Millionen Menschen ab 14 Jahren sind zumindest gelegentlich im Netz. Das sind fast 70% der über 14-Jährigen. Also eigentlich sind es wahrscheinlich mehr. Und
warum?
Was?
Warum sind es eigentlich mehr?
Naja, weil die unter 14-Jährigen sind ja auch schon im Netz teilweise.
Okay, ja.
Ja,
hätte sein können, dass wir das hochgerechnet haben.
Also gegenüber vom letzten Jahr haben sie halt noch 5,5 Millionen Menschen dazugenommen, die halt jetzt nicht deutsche Staatsbürger sind, aber hier wohnen. Und Deutschland ist damit vor der Ukraine im europäischen Umfeld. Die Ukraine hat nur 23% Internetbeteiligung. Aber mit 70% sollten wir uns nicht zufrieden geben, weil Spitzenreiter ist Schweden mit 89% und die Niederlanden mit 86%. Ja, ansonsten gab es so ein paar, was gab es denn da noch so für Zahlen? Also bei den 14- bis 19-Jährigen haben wir fast eine Abdeckung von 100%. Wären jetzt nicht die unter die über 54-Jährigen dabei, dann wären fast alle Deutschen online. Also 90% der unter 50-Jährigen sind inzwischen online und bei den über 70-Jährigen sind es sogar 13,9%, also das ist noch steigerungsfähig. Mhm. Wenn man sich halt die Altersentwicklung der Bundesrepublik anschaut, dann sind über 70-Jährige doch noch recht viel. Die wählen dann meistens CDU. Und ja, andere Zahlen sind noch, Frauen sind fast genauso viel im Netz oder also genauso im Netz vertreten. Online-Anwendungen werden häufiger von Männern genutzt, Online-Communities eher von Frauen. 24% hat keine Ahnung, was eine App ist, 6% nutzen Apps. Und die Spitzenanwendungen sind E-Mail mit 84%. Da fragt man sich, was macht eigentlich der Rest der 16? Was machen die 16%, die keine E-Mail haben? Weil ich noch nie einen Internetnutzer kennengelernt, der keine E-Mail hat. 83% nutzen Suchmaschinen. Da fragt man sich auch, wie kommen die anderen denn überall auf ihre Online-Angebote, wenn sie nicht irgendwie den Namen bei Google eingeben, um darauf zu klicken?
Das ist Google, keine Suchmaschine. Ja, also ich meine, das Verständnis von Google ist dann eine Datenkrake und keine Suchmaschine, sondern schon einfach vorhanden.
Genau. Naja, und die eine interessante Sache ist, oder was heißt, also eigentlich ist es eine Binsenweisheit, das Internet ist noch nicht dabei, irgendwie die klassischen Medien zu kannibalisieren, weil Internet hat man parallel zu Fernsehen und Radio. Wobei es gibt so lustige Peakzeiten, morgens hört man Radio, nach 20 Uhr guckt man Fernsehen, aber die ganze Zeit ist man trotzdem im Netz.
Genau, also, abends ein bisschen mehr als irgendwie nachts, aber da schläft man ja auch.
Genau. Und gegenüber 98 hat sich die Internetverweildauer verdoppelt. Von 77 Minuten auf 136 Minuten.
Also in 10 Jahren doppelt so lange online.
Ja. Ja. 136 Minuten, da bin ich so die ersten 2,5 Stunden am Aufstehen. Wir sind jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade der statistische Durchschnitt. Ja, auf jeden Fall, da gibt es halt ganz viele Statistiken und wer sich halt für so ein Zeug interessiert, sollte sich halt die Ergebnisse näher anschauen.
Vielleicht macht ja auch jemand eine tolle Infografik draus. Ja, gehen wir mal weiter zur Gesellschaft, also wir machen jetzt einen Urheberrechtsblock und zwar erstmal gehen wir zur Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsdelikten.
Ja, das und ist die GVU. Das sind
schicken aber auch gleich einen weiter. Da war eine andere Firma schuld. Die GVU.
Ja, die GVU, das sind so die Antipirateriejäger der Filmindustrie, so im weitesten Sinne. Berühmt-berüchtigt durch so Kampagnen wie Raubkopiere sind Verbrecher oder sonstige Sachen, fordern gern 5 Jahre Knast für Raubkopierer, also für Menschen, die Sachen tauschen, erzählen immer, sie verfolgen da eher so die organisierte Verbrechen, also kommerzielle Kriminelle, aber eigentlich zielen sie auch vor allen Dingen auch mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit darauf ab, dass halt Tauschbörsen und sonstige Urheberrechtsverletzungen immer weiter kriminalisiert werden. Und ja, die sind diese Woche ein bisschen negativ aufgefallen, dadurch, dass jetzt wird es ein bisschen wirr. Sie haben nämlich einen Subdienstleister, also einen von Ihnen beauftragten Dienstleister oder aber ein Dienstleister, der auf eigene Faust arbeitet. Und immer wenn Sie Erfolge haben, dann verkaufen Sie den Erfolg an die GVU.
Das Geschäftsmodell ist uns nicht ganz klar zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, auf Innenansichten sind wir immer gerne gespannt. Naja, also das ist so, was die GVU unter der Hand so kommuniziert. Eigentlich sind sie nicht von Ihnen beauftragt. Aber wenn sie halt, also die Firma geht wohl hin und hat ihre eigenen Tools und damit gehen sie halt auf noch privatwirtschaftlicheren Piraterie fangen und wenn sie dann ganz viele Sachen finden, dann verkaufen sie den Erfolg an die GVU, damit die GVU eine Pressemitteilung rausgeben kann und kann sagen, wir waren ganz erfolgreich.
In dem Fall heißt die Firma OPSEC, um nochmal den Namen zu nennen.
Pranger. Genau, oder eigentlich aus London und die haben dann in München eine Firma aufgekauft. Naja, da kann man auch mal stundenlang hinterher recherchieren. Ich habe mal irgendwann aufgegeben. Auf jeden Fall diese Woche 4 Videos vom elektrischen Reporter von Mario Sixtus auf Vimeo gelöscht worden und das Video Du bist Terrorist von Alexander Lehmann und da stand dann nur noch so die Takedown and Notice Meldung. Diese Videos sind heruntergenommen worden aufgrund einer Mitteilung der GVU.
GVU.
Genau. Und das hat natürlich einigen Aufschrei gebracht. Bestätigt übrigens auch wiederum meine These, was geflattert wird, nämlich klarer Feind, GVU in diesem Fall, polemisch und keine große Arbeit. Das sind auch wieder die 3 oder 4 Artikel über diese Sache, das ist am meisten geflattert worden. Ansonsten kann man stundenlang irgendwelche tollen Texte schreiben, die werden nicht geflattert.
Ja, also mich würde wirklich mal interessieren an der Stelle, wie die da vorgehen. Also ob das wirklich komplett automatisiert an jedes Video gehen kann, ja nicht sein, weil die elektronischen Reporterfolgen haben ja ein ZDF-Logo oben.
Naja, nee, also in diesem Fall.
Und die GVU, dass die von öffentlich richten.
In diesem Fall ist das laut GVU so passiert, es gibt eine Seite namens monsterstream.info. Übrigens, gute Bekanntmachungskampagne durch die GVU kannte ich bis dahin noch nicht. Das ist eine Konkurrenz zu Kino.to. Kino.to ist auch so eine Webseite, die gucken sich irgendwie all die Leute an, die Angst haben vor Peer-to-Peer. Und wenn man da irgendwie falsch klickt, hat man irgend so ein Abo sich geholt oder sonst irgendwie. Also das sind nicht
die aggregieren.
Das sind nicht die Guten, aber da kann man sich Filme anschauen.
Das ist schon eine Grauzone.
Also das sind nicht die Guten, weil wenn man sich das Geschäftsmodell
sie machen dahinter Kohle anschaut.
Damit, ja. Sie machen Kohle damit, mit irgendwie Urheberrechtsverletzungen und sie haben auch noch Abzocksachen dabei.
Nein. Also eigentlich aggregieren sie nur auf anderen Videoplattformen, mit denen sie irgendwie zu tun haben.
Also vielleicht. Das möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Also die Kritik ist schon berechtigt, dass es halt nicht die Guten sind und dass sie halt auch vor allen Dingen mit Abzocksachen irgendwie im Hintergrund irgendwie versuchen, die Dummheit der Menschen, die da hingehen, um halt irgendwie einen Film zu schauen, irgendwie zumindest in einem kleinen Prozentsatz irgendwie abzugreifen und denen irgendwie Abo-Files zu
verkaufen. Gut, das tun dann die eingebundenen Werbeangebote oder die Videoportale, wo sie hinlinken. Man weiß eben nicht, was sie mit denen zu tun haben.
Ich möchte das jetzt nicht so ganz verharmlosen, was da ist. Aber es gibt diese Seiten und diese Seiten gibt es unter anderem deswegen, weil halt die Filmindustrie nicht in der Lage ist, irgendwie so einen Service anzubieten. Das ist ja eher das Problem. Naja, auf jeden Fall, bei MonsterStream waren diese Videos eingebunden von Alexander Lehmann und von Mario Sixtus, die unter einer Creative Commons Lizenz stehen, aber nicht kommerzielle Nutzung erlauben. Und wahrscheinlich Obsecurity hat dann irgendwie wahlweise irgendwelche Skripte drüber laufen lassen oder wahlweise irgendwelche Skripte in Verbindung mit irgendwie Aushilfsstudenten irgendwie nochmal drüber schauen. Diese Videos löschen lassen. Da lässt man Skripte drüber laufen, guckt, wo die Quellen sind, schickt dann automatisiert an den jeweiligen Hoster Takedown and Notice Mitteilungen, also so Hinweise, dass halt da eine Urheberrechtsverletzung stattfindet. In den USA gibt's halt den Digital Millennium Copyright Act und der besagt halt, bis zur Kenntnisnahme einer Urheberrechtsverletzung werden die Provider oder Dienstanbieter da nicht irgendwie, also haben keine Probleme, aber wenn dann eine Nachricht kommt, dann muss man handeln. Naja, und da kam halt bei Vimeo.com, der bessere Konkurrenz zu YouTube, wobei YouTube halt viel mehr Nutzer hat, kam dann halt so offizielle Schreiben von der GVU an und da dachte man halt, das ist alles so korrekt und hat halt diese Videos gelöscht. Das führte natürlich zu einem großen Aufschrei. Mario Sixtus was genannt?
Raublöscher.
Raublöscher, genau. Weil die GVU hatte gar kein Recht dazu. Ja, und die GVU hat sich dann rausgeredet, so von wegen, wir sind halt unschuldig, weil Mario Sixtus hat dann über Udo Vetter vom Lawblock eine Abmahnung schicken lassen oder Unterlassungserklärung und das hat die GVU weitergereicht an die Obsecurity und hat halt dann so quasi den Spin gemacht. Obsecurity hat da einfach so gehandelt und GVU wusste von nix. Erzählt einiges über irgendwie die PR-Praktiken von der GVU. Ja, und dann
auch, wie sie noch, den Laden überhaupt unter Kontrolle haben.
Genau, dann gab es natürlich auch noch den Spin von GVU. Naja, das war aber eine Urheberrechtsverletzung, weil die Creative Commons Lizenz nicht eingehalten wurde. Aber das besagt in dieser Sache überhaupt nichts, weil die Urheber sind in diesem Fall Alexander Lehmann und Mario Sixtus und die haben nicht ihre Vertretungsrechte sozusagen in die GVU übertragen. Also im Endeffekt hat die GVU oder Obsecurity halt eine Urheberrechtsverletzung begangen, um Urheberrechte irgendwie zu verteidigen.
Aber wenn jetzt die GVU auch auf Creative Commons und Non-Commercial aufpasst, das finde ich auch mal ein schöner Schachzug.
Ja, aber das wollen wir nicht, weil ich glaube, die kapieren das auch noch nicht so ganz und das möchte man auch keine Skripte machen lassen, weil die Non-Commercial-Definition ist halt sehr Auslegungssache. Ja. Da ist halt die Auslegung zwischen...
Die finden auch Remixes.
Ja, mal schauen, ne? Aber es zeigt halt mal wieder vielen so ein bisschen die Absurdität des Urheberrechts und wie diese Organisationen arbeiten. Und ja, es war aber auch ein lustiger Sommerloch-Gag. Klares Feindbild und andere Dinge.
Gut. Dann kommen wir zu einer weiteren Untersuchung, Nachbetrachtung der letzten Jahrhunderte im Bereich Urheberrecht. Es ist ja eine landläufige Auffassung, dass auch die Hollywood-Industrie nur deswegen so erfolgreich sein konnte, weil eben ja sie doch relativ viel Ideen abgekupfert haben und Techniken abgekupfert haben von anderen Bereichen. Und in Deutschland soll das Land der Dichter und Denker in einer gewissen Epoche auch von sozusagen nicht wirklich stark beherzten Urheberrechten großen Nutzen gezogen haben und damit seine volle Blüte erreichen können. So kann man doch.
Was hast du gesagt?
Ja, also so las ich doch zumindest in der Artikel auf diesem Netzpolitik-Blog.
Genau. Es geht um ein Buch, was so, ich glaube, eine Dissertation oder so weiter ist, von, ich guck mal gerade, dem Wirtschaftshistoriker Eckhard Höffner, oder? Ja, Eckhard Höffner. Der hat ein Buch geschrieben, oder eigentlich sind zwei Bücher, zusammen kosten die 100 Euro, einzeln kosten die 72 Euro, auch ein bisschen pervers im Blick auf diese Sache. Herr Höffner wollte sich eigentlich mit Softwarepatenten beschäftigen und ihren Einflüsse auf Innovation und so weiter und hat dann halt verschiedene Pattern gesucht und hat halt festgestellt, naja, dass es eigentlich ganz interessant wäre, irgendwie mal so die Entwicklung des Buchmarktes im 19. Jahrhundert zu betrachten, und zwar im Vergleich England und Deutschland. Deutschland war da so Kleinstaaterei und so weiter, und man hatte auch keine gemeinsame Gesetzgebung, da gab es das Urheberrecht auch noch nicht so stark und so weiter, aber es führte dazu, dass in Deutschland in dieser Blütezeit, was halt als Blütezeit oder was halt dieses Image als Land der Dichter und Denker geschaffen hat, dass in Unmengen Bücher erschienen. Und die waren auch günstig und haben eine ganze Menge große Literaten hervorgebracht, die auch so berühmt geworden sind, weil ihre Bücher groß im Umlauf waren und so weiter. Und das lag halt alles daran, dass es halt kein so starkes Urheberrecht gab und dass halt viel geraubdruckt wurde und so weiter. Und im selben Zeitraum gab es halt in London oder in England schon ein starkes Copyright. Mhm. Das führte halt dazu, dass die Verleger ganz reich waren und dass sich halt eigentlich nur die obere Klasse Bücher leisten konnte und Bücher sehr teuer waren und eigentlich da wenig Literatur und so weiter irgendwie in England entstanden ist. Und Das führt halt zu dieser These, dass wir halt ja irgendwie gar nicht das Land der Dichter und Denker geworden sein könnten, hätten wir auch schon damals so ein starkes Urheberrecht gehabt. Und das ist halt wiederum interessant, weil halt A, immer gesagt wird, wir brauchen ein starkes Urheberrecht, weil sonst können da gar keine Bücher geschaffen werden und sonst bricht der ganze Markt zusammen. Und noch interessanter ist halt die internationale Perspektive. Also du hast ja eben schon das Beispiel gebracht, Hollywood. Hollywood ist nur so groß geworden, weil Anfang des 20. Jahrhunderts das Copyright schon ziemlich durchgesetzt wurde in den USA an der Ostküste. Und so diese ganzen Hollywood-Gründer sind dann halt so mit Wanderkinos, also das muss man sich so vorstellen, die sind halt da mit ihrem, mit ihrer Kutsche und irgendwelchen Beamern, also Projektoren und Leinwände irgendwie von der Ostküste in Richtung Westküste gezogen und haben sich dann in Los Angeles und so weiter, vor allem in Hollywood, so niedergelassen, weil naja, da interessiert halt niemand so stark, warum es jetzt, dass es jetzt so ein Copyright an der Ostküste gibt. Man hat halt so sehr viele Freiheiten. Und wenn man das jetzt heute in die internationale Perspektive packt, dann hat man auf einmal so diese ganzen Entwicklungs- und Schwellenländer, so des globalen Südens, das ist das politisch korrekte Wort, die halt auch wiederum, also einerseits über so Abkommen wie ACTA und die WIPO, World Intellectual Property Organization, dazu und so weiter, dazu gebracht werden sollen, sich unter das Diktat eines starken Urheberrechts zu stellen. Was aber dann wiederum nur denjenigen Profit bringt, die halt so eine starke Urheberrechtindustrie haben, vor allen Dingen die USA mit Hollywood und so weiter. Aber es ist eigentlich, wenn alle so die US- und deutsche Gesetzgebung hätten, dann wäre es halt anderen Ländern gar nicht mehr möglich, so das Hollywood von morgen zu schaffen. Und man würde halt quasi auch die Entwicklung von diesen Entwicklungs- und Schwellenländern irgendwie behindern. Und dieses Buch ist halt, also ich habe es nicht gelesen, es gibt halt nur diesen einen langen Artikel, der im Spiegel erschienen ist, also die These ist halt, also viel mehr kulturelle Entwicklung gibt es, wenn man ein schwaches Urheberrecht hat, was wir auch immer schon sagen, aber hier hat man dann nochmal so ein wissenschaftliches Buch. Ja.
Vielleicht sollten wir auch mal einfach Tauschbörsen machen, die nur für Computer, also von Internetanschlüssen aus Entwicklungsländern erreichbar sind. Jo, schauen wir mal weiter. Ich muss jetzt mal doch diesen einen Jingle vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk Jugendradio hier aus Berlin-Brandenburg spielen, auch mit der kurzen Notiz, dass all deren Jingles unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Die Rede ist von Fritz und wir spielen den mal, weil es passt gerade so schön.
Ruhe im Saal oder ich lasse den Saal räumen. Angeklagter. Ihnen wird vorgeworfen, Musik illegal aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Was sagen Sie dazu?
Ich habe sie doch gleich wieder hochgeladen.
Ach so.
Fritz. Und ja, So viel dazu.
Ja, vielleicht gibt's Fritz bald nicht mehr.
Oh, das war ja noch.
Wenn der RBB sparen muss.
Ja, da war so eine Diskussionsthema, ja. Fände ich ja schade. Die Diskussion darum, wie lange Falschscherer in Haft kommen, sagtest du gerade vorher noch, käme wieder auf.
Nee, also es gibt zumindest eine Diskussionsrunde im, ja, wo findet die statt?
Ach, das war ein Termin.
Das war ein Termin.
Ach so, ja. Falsche Spalte.
Ja, dann kommen wir gleich zu.
Kommen wir gleich zu. Dann haben wir noch einen anderen Punkt vorher, auch so ein bisschen in eigener Sache. Ich darf jetzt eigentlich nichts mehr sagen, weil es geht hier sozusagen um eine freie Software, die Produkt einer Firma ist, für die ich auch arbeite.
Genau.
Die Rede ist von MixTV und jetzt übernimmst du mal.
Genau, MixTV, habe ich Wetter reinverkauft, damit er immer hier mit mir podcasten kann.
Den kannte ich schon vor dir.
Ja, MixTV, das sind so bei New Thinking unsere Untermieter, befreundete Firma, die mehr oder weniger, die nennen es einen New Social Media Recorder herstellen, also eine Software, womit man als freie Software, also unter Linux, Apple und Windows so einerseits so die ganzen Videoportale ansprechen kann, wie YouTube, Vimeo und Co., aber naja, auch die Mediatheken von deutschen Fernsehsendern wie Arte, ZDF und ARD. Und das Gute dabei ist, also halt ein Client, der läuft auf dem Rechner und da kann man sich alles anschauen, was halt auf diesen ganzen Plattformen steht und der Clou, man kann das auch alles herunterladen und so Playlists erstellen und mit anderen tauschen. Also das ist für mich so ganz praktisch. Auf einmal habe ich so einen Recorder für all die Mediatheken und wenn irgendwo was über Netzpolitik berichtet wird, muss ich nicht mehr irgendwelche Skripte laufen lassen oder irgendwelche komische Software, sondern ich gehe bei MixTV rein und sage dann ZDF-Suchwort und lade mir das mal runter. Da ist halt die neueste Version erschienen und beim mixt.tv, mixd.tv könnt ihr euch für so einen Beta-Test registrieren und dann bekommt ihr dann
in den nächsten Tagen. Wir machen das immer so, also wir müssen ja auch, ist ja noch geschlossene Beta.
Genau. Ja, also eine der wenigen stylischen Programme unter Linux, die funktionieren und gut aussehen und praktisch Nutzen bringen. Und ich kriege dafür überhaupt gar kein Geld. nur ab und zu wird mir hier so ein Kasten Clubmate mitgebracht.
Dafür keine Haus.
Muss ich dann dummerweise bezahlen. Muss ich nochmal ändern.
Ja, schöne Sache. Wie gesagt, alles noch Beta. Macht alles Spaß. Über das Feedback freut sich die Firma natürlich auch immer von euch. Und ja, gehen wir damit mal über zu den Terminen. Und zwar jetzt zu einer Diskussion über File-Sharing und 5 Jahre Haft.
Genau, 5 Jahre Haft am kommenden Dienstag, 17.08. im Museum für Kommunikation in Berlin. Gibt es halt eine Diskussion über File-Sharing mit Michalk, Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie, Alexander Dix, Berliner Datenschutzbeauftragten, Christopher Lauer von der Piratenpartei, Konstanze Kurz vom CCC und irgendeiner Anwältin. Ja, Eintritt ist frei. Anderer Termin für Dienstag, den 17.08. ist Mozilla Drumbeat. Das ist findet im Beta-Haus statt und da gehe ich halt nicht hin, weil ich halt zu einem anderen gehe. Aber sonst würde ich auch zum Mozilla Drumbeat gehen. Da geht es nämlich um Open Ear Education. Aber 2 Veranstaltungen am selben Abend ist auch in Berlin ein bisschen schwer, wenn sie zur selben Zeit stattfinden. Ja.
Dann gab es da noch einen anderen Termin, den du vorhin geblockt hattest, kurz vor der Demo.
Ah, die All Together Now findet als Camp am 6. und 7. September statt und am 8. und 9. als Kongress, also auch im September. Und die All Together Now ist letztes Jahr, weil die Popcom verabschiedet, also mal ins Nirvana für ein Jahr gegangen ist, so als Gegenentwurf gestartet. Dieses Jahr findet das alles so im Rahmen der Berlin Music Week zusammen statt, weil die Popcom gibt es auch wieder, aber Popcom interessiert wahrscheinlich keinen. Und das da geht's halt beim All Together Camp und im Kongress über Zukunft der Musik. Und das organisieren hier einige unserer Kolleginnen und Kollegen bei New Thinking mit, weil die alle so an dem Thema interessiert sind. Und deswegen muss ich mir die ganze Zeit All Together Now Sachen immer anhören hier im Büro. Aber
dann gibt es noch am 9. und 10. September ein Symposium.
Verbotene
Filme.
Genau, das wird von iRide zusammen mit der Deutschen Kinemathek organisiert und durchgeführt in der Deutschen Kinemathek, das ist am Potsdamer Platz. Eintritt ist frei und da geht es halt um Mashups, um Remixe und um Filme, die nicht gezeigt werden dürften. wahrscheinlich auch spannend. Die ganze Woche wird halt echt extrem irgendwie anstrengend. Da kommt man zu nichts anderem, weil halt World to Kessernau, dann hier diese verbotene Filme-Symposium, dann die Freiheit statt Angst-Demo am 11. September. Und dann ist auch noch die Medienwoche Berlin im Rahmen der IFA. Da geht es halt eher um Medienpolitik. Das ist wahrscheinlich für den normalen Podcast-Hörer überhaupt nicht interessant. Kostet auch 400 Euro Eintritt und so weiter. Es wird halt organisiert hier von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, wo ich im Medienrat sitze, und der dem anderen Ding. Das ist mir jetzt gerade entfallen. Medienboard, genau.
Ja. Gibt es dann nur noch nächste Woche akut zwei politische Termine wegen der Enquete-Kommission, wo sitzt sie ja auch noch drin.
Genau, am Montag findet eine Arbeitsgruppensitzung 4 Stunden lang zum Thema Datenschutz statt.
Nicht öffentlich.
Nicht öffentlich, wahrscheinlich geht es auch 3 Stunden lang um Google Street View. Aber ich werde mir Internet mitnehmen, mich beschäftigen, wenn es irgendwie stundenlang bei Google Street View diskutiert wird. Ansonsten trifft sich die Arbeitsgruppe Netzneutralität auch noch, ich glaube nächste Woche, im SAPET. Das stelle ich mir lustig vor.
Ist auch nicht öffentlich.
Genau, also wenn man Netzneutralität, ohne das mal groß irgendwie diskutiert zu haben, mal kollaborativ irgendwie im Etherpad versucht, eine Diskussion oder eine Definition zu finden. Also lass mich da mal überraschen. Ich bin jetzt nicht so wirklich davon überzeugt, dass so eine Stunde gemeinsam im Etherpad mit 20, 30 Leuten dazu führt, dass man halt eine gemeinsame Definition erhält. Aber man kann es halt mal ausprobieren.
Ja, gut. Ich glaube, da muss ich nochmal einen Sekretär neben dich setzen.
Ja, kann ich ja meine Zugangsdaten Twitter, dann kann jeder mit diskutieren.
Genau. Soweit. Ehe wir schließen, muss ich natürlich nochmal sagen, dass der vorhin gespielte Jingle zur Piraten, was gibt's eigentlich Neues bei den Piraten, von Kai-Uwe Kramer alias Dos Figendi stammt. Im letzten Wochenschau-Podcast kann man den Link finden. Steht unter einer CC BY Non-Commercial Lizenz.
Super.
Ja, danke dafür. Danke auch für euer Feedback und jeden weiteren Jingle, der vielleicht noch irgendwie in unsere regelmäßig wiederkehrenden Programmpunkte passt. Und dann verabschieden wir uns bis hoffentlich nächste Woche.
Ja. Oder?
Haben wir noch was vergessen?
Nee, ich muss auch mal nach Hause.
Ja.
Ja, dann viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen fitter. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verpeilt.
Wir hatten schon schlimmere.
Okay, kann sein.
Bis denn. Tschüss.